Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab.
Hallo, liebe Netflixerinnen und Netflixer, liebe Serien-Junkies und Freunde der Film- und Popkultur und der Streaming-Dienste, auf welchen Plattformen auch immer ihr unterwegs seid. Wir sind wieder da. Wir sind Popcorn Culture, euer Serien- und Filmpodcast mit einer neuen Folge. Und wir, das bin zum Glück nicht nur ich alleine, sondern ich habe den lieben Jay mir zugeschaltet.
Hallihallo, schön wieder da zu sein.
Ich freue mich, dass du wieder da bist und ich bin Jana und ich sitze in Zürich. Jay, wo bist du immer?
Ja, in der Nähe von Frankfurt, Eschborn-Niederhöchstadt, um genau zu sein. Dem berühmten Eschborn-Niederhöchstadt.
Man kennt es total. Das ist, glaube ich, der Nabel der Welt, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ich glaube auch. Also das, jetzt wissen alle, wo ich wohne. Ja.
Sehr schön. Wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass ihr wieder zuhört. Wir freuen uns sehr. Wir sind wieder zu zweit unterwegs und wir haben heute eine Serie wieder mitgebracht. Eine Serie, die noch relativ frisch ist, also noch nicht mal mehr einen Monat alt, die am 12. Februar diesen Jahres gestartet ist auf Netflix. Also alle, die bei Netflix am Start sind, können da reinschauen, falls sie es noch nicht getan haben. Und bevor ich sage, was für eine Serie es ist, ganz kurz noch, wir haben auch, also die Serie ist quasi die zweite Show einer
Creatorin.
Einer Show-Creatorin, wo wir schon die erste Serie von ihr mit Freuden besprochen haben. Und ich habe mich jetzt auf die zweite Show wieder sehr gefreut und habe mich auch schon wieder sehr gefreut, dass ich Jay dazu überreden konnte, dass wir auch über diese Show von ihr reden. Die Rede ist von Lissa McGee, die nordirische Show-Creatorin, die Derry Girls erschaffen hat. Und jetzt mit ihrer zweiten Show, über die wir jetzt sprechen, How to Get to Heaven from Belfast, rausgekommen ist.
Ja, yeah. Und witzigerweise ist es ja, also vom Schreibstil ist es relativ ähnlich, finde ich, sozusagen. Ne? Du hast aufgeregte Frauen in beiden Serien. Einmal ist es aber sozusagen eine Coming-of-Age-Serie, Derry Girls. Und jetzt haben wir eher so Frauen im mittleren Alter, die quasi... Und es ist auch ein völlig anderes Setting. Aber ich finde so von der Art, wie es geschrieben ist und wie sie miteinander reden, immer super aufgeregt. Ich habe dir ja diesen wunderschönen Song von den Lassie Singers geschickt, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Für mich fasst das die Serie nicht zusammen, aber gibt ein gutes Gefühl dafür, wie das ist, wenn diese Frauen anfangen, miteinander zu reden.
Ich wollte gerade sagen, es ist so, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs ist so die Grundlage für die Handlung, die dann so
genau
passiert. Also wir begleiten Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, ja. Ich habe mich sehr, sehr auf die Serie gefreut. Man wusste vorher noch gar nicht so viel, was passiert. Also man hat irgendwie mal so einen Trailer gesehen, aber mehr als einen Trailer gab es auch nicht. Wir reden nachher darüber, worum es eigentlich inhaltlich geht. Aber ich habe mich tatsächlich auch einfach auf darauf gefreut, auf die Serie, eben wegen Lisa McGee. Und in dem Trailer hat man auch schon gesehen, wie du gesagt hast, also die Dialoge sind wieder super spritzig und on point. Es ist witzig, es ist ein bisschen absurd, es genretechnisch passiert da auch ganz viel. Da können wir vielleicht auch nachher nochmal drauf eingehen, was genremäßig da ist. Wenn Derry Girls ziemlich klar einfach Coming of Age ist, passiert bei How to Get to Heaven from Belfast einiges.
Aber hallo. Genau. Das ist ein wilder Genre-Mix, der einfach, kann man schon mal sagen, echt eine Menge Spaß macht. Und ich habe ja vor allen Dingen auch dieses Lokalkalorit gefeiert. Also so dieses irische wieder. Ich musste irgendwann echt die Untertitel anschalten, weil ich empfehle natürlich diese Serie unbedingt im Original zu hören, weil wie diese Frauen reden, das ist schon einfach sagenhaft. Aber irgendwann dachte ich, ich muss das lesen, mitlesen, weil sonst verstehe ich echt nur die Hälfte. Aber es ist wundervoll.
Ich gucke es auch immer mit Untertiteln, also mit englischen Untertiteln dann, ja, aber tatsächlich, genau. Aber das muss auch sein, weil also irisches Englisch ist schon eine Nummer für sich. Und zwischendurch wird dann auch noch Gälisch, ist es Gälisch, oder?
Genau.
Gälisch,
ja, ja,
gesprochen.
Genau. Ja,
inzwischen Gälisch, wird dann auch noch Gälisch gesprochen. Also spätestens da braucht man dann die Untertitel sowieso. Also von daher, falls ihr nicht gerade in Irland aufgewachsen seid und da einen großen Faible für habt oder da als Au-pair rübergegangen seid oder sowas, empfehlen wir auch gerne die Untertitel dann für die Serie.
Ja, ja. Und wie gesagt, es lohnt sich sehr, das im Original zu gucken. Das ist einfach nicht vergleichbar, glaube ich, wenn man das auf Deutsch guckt.
Bevor wir inhaltlich und starten mit den Themen, die irgendwie so wichtig sind und was man noch über alles über die Serie wissen muss, ganz zum Anfang, Jay, eine Szene, an der du hängen geblieben bist.
Ach, da gab's richtig viele, weil das auch alles so schön absurd gemacht ist und zum Teil halt auch wirklich schön übertrieben. Also es ist einfach so eine Serie, die so vor dich springt und irgendwie wie so ein Clown Edgy Badgy ruft. Aber du bist so fasziniert von der Art und Weise, wie es gemacht ist, dass es dich nicht loslässt, wenn es dann auch mal so absurd wird. Und die Szene, an die ich denken musste, war eigentlich relativ zu Anfang. Da treffen sich die drei Frauen wieder und zwei von ihnen holen eine am Flughafen ab und dann erzählt Robin, die wir quasi schon in der ersten Szene, wo sie aufgetreten hat, mit irgendjemandem telefonieren haben sehen und ihre Kinder im Auto drehen quasi durch. Ja, also die streiten sich so und sie redet mit diesem Menschen, mit dem sie telefoniert und es geht immer hin und her und so. Also das war der erste Moment, wo ich an diesen Lassie Singers Song denken musste, Frauen am Rande des Nervens Zusammenbruchs. Aber die Szene, die ich meine, ist dann die, da holen sie ihre Freundin eben vom Flughafen ab und dann sitzt Robin da und sagt irgendwie so, ja, er spielt Psychospiele mit mir und Gaslighting, das ganze Programm, so, und du denkst, ja klar, sie spricht von ihrem Mann, so, und dann fragt eine ihrer Freundinnen, ja, aber der ist doch gerade erst eins. Ja, also sie spricht von ihrem Sohn. Nein, anderthalb. Ja. Und Gaslighting. Und das ist so schön präsentiert, ist gar keine wichtige Szene, aber es ist, die macht so dieses Setting und dieses Mindset, in dem sich diese Frauen befinden, irgendwie schön deutlich. Und da musste ich einfach so doll lachen. Da hab mich kaputt gelacht. Ja.
Das stimmt. Ja, ich erinnere mich an die Szene. Das ist. Ja, du siehst,
ja, und
du hast sie vorher noch im Blick, wie sie im Auto sitzt und ihren Kopf gegen das Lenkrad ballert und danach
stimmt,
dann
genau.
Quasi vom Gaslighting über ihren Sohn redet. Ja, ich habe eigentlich zwei Szenen, aber die zweite ist mir jetzt gerade entfallen. Also eine Szene auf jeden Fall, an der ich hängen geblieben bin, ist eine Szene, da sind, ihr habt es schon mitbekommen, es geht um drei Frauen oder vier, aber jetzt die meiste Zeit um drei Frauen mittleren Alters, hatte Jay ja auch schon gesagt. In meiner Szene sind die drei in einem Club oder in einer Bar und sie tanzen.
Oh ja.
Und ja, da sind wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir in der ersten Folge sind, aber vielleicht auch in der zweiten oder sowas, auch noch recht zum Anfang der Serie. Auf jeden Fall tanzen sie. Und dann wird es so ein bisschen übergeblendet. Dann sehen wir nicht mehr die alten Frauen, wie sie tanzen, sondern dann sehen wir quasi, wie sie als Kinder ausgesehen haben oder als Jugendliche und wie sie quasi als Jugendliche dann tanzen auf ihre Art und Weise. Und man hat so das Gefühl, dass die erwachsenen Frauen ihrem jugendlichen Ichs beim Tanzen zuschauen.
Genau.
Und das ist irgendwie so eine ganz, also das hat mich sehr angerührt, diese Szene, weil es geht, und darauf werden wir nachher auch noch zu sprechen kommen, es geht auch viel darum, was man irgendwie so in der Jugend gemacht hat, welche Entscheidungen man getroffen hat und wie sich das jetzt anfühlt. Und man sieht, wie diese erwachsenen Frauen auf ihre tanzenden jugendlichen Ichs schauen. Und man hat das Gefühl auch so ein bisschen, da ist irgendwie so, auch da liegt auch Wehmut drin. Da liegt auch Wehmut drin über vielleicht irgendwie auch die unbedarfte Jugend oder die unbeschwerte Zeit im Verhältnis zu dem, wo die Frauen sich quasi einfach jetzt in ihrem Leben befinden. Und genau, das war so eine Szene, die mich tatsächlich sehr berührt hat, die erwachsenen Frauen und die jugendlichen Frauen. Und dazu passt ein Zitat, was ich gefunden habe und mitgebracht habe, weil sie irgendwie dann in dieser Bar sitzen und dann sagt eben eine von den Frauen, Saoirse, I just keep thinking about the path we take in life and the shifts in our direction of travel because those shifts, they happen so subtly, so gradually. Also, es passt so ein bisschen zu dem. Ja. Sie kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, welche Wege man genommen hat im Leben und die kleinen Verschiebungen, die stattgefunden haben in der Richtung, in der man sich entwickelt oder in die Richtung, in die man reist. Und weil diese Shifts, diese kleinen Verschiebungen, und die passieren so, das sind so kleine Momente, in denen sich irgendwie was verschoben hat, und die sind so minimal, und die haben trotzdem dann so eine große Auswirkung darauf, wer man jetzt ist oder wie man jetzt quasi durchs Leben geht. Und das sagt das sagt sie, glaube ich, auch in dieser Bar-Szene irgendwie so. Genau.
Genau. Wobei man ja sagen muss, also ich erinnere mich auch an das Zitat, und das ist auch ja richtig und wahr. Wobei in der Serie, und darüber können wir dann vielleicht gleich nochmal ein bisschen reden, geht's ja nicht nur um graduelle Shifts, sondern auch um wirklich bestimmte Entscheidungen, die in der Jugend getroffen worden sind, die man nicht als graduell bezeichnen kann, sondern die auf jeden Fall den gesamten Kurs des Lebens dieser vier Freundinnen in eine bestimmte Richtung geschoben haben. Und so merken wir nämlich schon, ja genau, du hast das mit der Tanzszene ja schon angedeutet, die Szene spielt hauptsächlich heute mit diesen drei beziehungsweise vier Frauen, aber es gibt immer wieder Rückblenden in diese Jugend, und auch auf dieser Ebene passiert ganz viel, was wir nach und nach rausfinden, was quasi für das Heute wichtig ist.
Genau. Bevor wir so ein bisschen nochmal darüber reden, worum es eigentlich inhaltlich geht, möchte ich noch kurz darauf hinweisen oder noch kurz erzählen, es gibt einfach unglaublich viele wilde Dinge, die passieren. Also wir haben jetzt zwei Szenen rausgesucht, aber es passiert so viel, und es gibt so weirde Szenen auch. Also da wird kopfüber aus einem Leuchtturm geklettert. Da ist auf einmal eine Western-Party irgendwo in Irland. Da wird dann eine Jesus-Statue durch die Valla Pampa geschoben von irgendwelchen Pilgern-Menschen.
Da wird eine Yacht in die Luft gesprengt.
Da explodiert eine Yacht irgendwo in Portugal. Also ja, genau. Da gibt's Figuren, die sehen aus wie frisch aus Willy Wonkas Schokoladenfabrik, nur mit Zuckerwatte. Also genau, ganz, ganz viele wundervolle Szenen, an denen man quasi hängen bleiben kann oder über, wo man sich einfach auch sozusagen über die Szenen freut und denkt so, ja, na klar, jetzt passiert genau. Das halt, natürlich.
Genau. Und das Ganze wunderschön gefilmt, also gerade auch die Kamera, finde ich, unterstreicht diese absurden Situationen oft sehr, sehr gut, hat einen tollen Soundtrack, also ganz schöne Songs, sozusagen in der Vergangenheit natürlich, aber auch heute und grundlegend, ich finde, von der technischen Seite ist das eine ganz toll gemachte Show und auch sehr aufwendig, also dagegen ist Derry Girls quasi echt noch Vorzimmer, quasi von dem Geld, was da drin steckt, möchte ich mal sagen.
Also wir sind auch viel draußen unterwegs, also viel außen und auch so Action. Es sind auch so Stunt-Sachen, wo dann auf einmal ein Auto in die Luft nicht fliegt, aber ja doch auch, ein Auto explodiert und ein Auto überschlägt sich. Also ja genau, naja. Wir haben jetzt schon ein bisschen von Kamera und Szenen, die irgendwie uns hängen geblieben sind, gesprochen. Vielleicht müssen wir jetzt doch noch mal ganz kurz sagen, worum es überhaupt inhaltlich geht.
Möchtest und was für ein Genre ist das denn eigentlich?
Ja, das weiß man nicht so genau.
Ja, also ich würde ja sagen, irgendwas zwischen oder inklusive Krimi, Thriller, Comedy, wie gesagt,
Mystery.
Bisschen, was?
Mystery auch,
ja, ebenso absurde Comedy, also genau, das haben wir ja schon gesagt, im Grunde in der Jugend spielt dann doch auch sozusagen Coming of Age eine Rolle, also schon ein sehr wilder Mix, der auch gut in die Hose gegangen sein könnte, weil man denken könnte, okay, da hat die Autorin sich ein bisschen zu viel vorgenommen, aber Ich finde, das funktioniert wundervoll. Und zwar auf allen Ebenen. Du hast Thrill und du hast wirklich ein Mysterium, was sich durch die ganze Serie zieht und sich am Ende auch tatsächlich auflöst. Was nicht so leicht ist, dahinter zu kommen, finde ich, wo es immer wieder neue Twists und Turns gibt. Also ich würde ja sagen, ich bin jemand, der so bei Krimis relativ früh oft einen Tipp hat, wer es war und so. Ging mir hier jetzt gar nicht so. Also so die Krimi-Thriller-Seite funktioniert super gut. Aber auch die Comedy-Seite. Super witzige Szenen, tolle Dialoge. Und die Charaktere sind einfach wundervoll schräg, die sich selber immer wieder in Situationen manövrieren, wo du denkst, oh mein Gott, wie kommen die da jetzt wieder raus? Oder was tun die?
Ja, absolut. Ganz kurz vielleicht noch, die Folgen sind alle so um die 30 Minuten lang und es sind 8 Folgen. Also es ist auch eine sehr kurzweilige Geschichte, die sich aber länger anfühlt, weil eben so viel passiert, gefühlt. Das wollte ich auf jeden Fall noch kurz einschieben und irgendwas wollte ich noch sagen. Ist jetzt auch weg.
Ja. Gut, die Geschichte.
Die Geschichte.
Zumindest mal angerissen. Jana, da da so viel passiert, willst du oder soll ich? Oder helfen wir uns gegenseitig?
Wir helfen uns gegenseitig. Also wir fangen mal an. Es geht um 3 Freundinnen. Eigentlich 4 Freundinnen, aber weshalb... Jetzt gerade sind es 3. Wir starten mit 3 Freundinnen. Mit Saoirse, Robin und Dara. Und die haben auch noch eine 4. Freundin eigentlich, Greta. Und die 3 machen komplett unterschiedliche Sachen. Die eine ist Autorin für eine Fernsehshow. Die andere pflegt ihre Mutter zu Hause. Und die 3. ist eben, wie du schon gesagt hast, Vollzeitmutter und dreht durch, weil ihre Söhne sie quasi gaslighten und um den Verstand bringen. Und die 3 erfahren, dass ihre 4. Freundin aus Jugendzeiten, Greta, verstorben ist. Und sie haben eigentlich mit Greta gar nichts mehr zu tun oder hatten nichts mehr aktuell mit ihr zu tun und bekommen aber die Nachricht, dass sie verstorben ist und haben jetzt gesagt, okay, sie fahren zur Totenwache, genau, zu Greta in das Haus, in ihre alte Heimat quasi.
Genau. Und dort kommen sie an und dann öffnet sich sozusagen, ich sag mal so, die erste russische Puppe, ne?
Ja, weil, die erste Matroschka.
Die Matroschka, weil du sozusagen merkst, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja.
An diesem verschlossenen Sarg, die eine von ihnen guckt dann auch da rein und merkt, das ist nicht unsere Freundin.
Genau, das ist so die erste Irritation, die passiert, dass man merkt irgendwie, das ist nicht unsere Freundin. Das erkennt sie sehr schnell daran, weil die 4 ein Freundschaftstattoo haben und es hat sie auch noch keiner wegmachen lassen und sie sieht eben, dass bei der Person eben im Sarg ist das Tattoo nicht da, also ist sehr schnell klar, das ist nicht unsere Freundin.
Genau, und von hier aus und vielleicht sollten wir gar nicht so viel mehr noch, also außer dann vielleicht in die Vergangenheit gehend erzählen, weil sich diese Geschichte dann so verrückt und immer mit neuen Wendungen, wie schon erwähnt, strickt, da will man gar nicht so viel verraten. Nur, es gibt noch lauter wirklich weirde Characters, die eingeführt werden, die einfach fantastisch sind und wo du am Anfang auch, also bei 2, 3 Charakteren dachte ich jedes Mal, was ist das denn jetzt für eine? Also es sind ganz oft ganz, ganz tolle Frauencharaktere. Was will die denn hier? So, weil das für mich nicht passte. Und dann passt es aber doch. Also es ist toll gemacht. Also Also die Geschichte um den Tod ihrer Freundin oder ist die nun verstorben oder nicht? Von diesem Geheimnis aus und wenn sie nicht verstorben ist, wer ist das in diesem Sarg?
Genau.
Und wieso reagiert ihre Familie nicht darauf, dass da eine falsche drinne liegt und so weiter?
Ja.
Entspinnt sich sozusagen diese Krimi-Thriller-Geschichte, der wir dann über die nächsten 7 Folgen folgen. Und wie gesagt, es führt bis nach Portugal und es
wir
am Ende
in der Fernsehshow am St. Patrick's Day.
Genau, tolle Drehorte und so weiter.
Genau. Was man vielleicht noch, genau, was man vielleicht noch sagen kann. Genau, es gibt noch so ein paar Charaktere, wir müssen die auch gar nicht alle einführen, aber es vielleicht trotzdem noch gut zu wissen, du hast es schon angekündigt oder du hast es schon gesagt, die drei verwickeln sich dann oder haben dann das Gefühl, sie müssen irgendwie dabei helfen, herauszufinden, was mit Greta passiert ist, mit ihrer vierten Freundin. Und wie du sagst, dann beginnt eigentlich so ein bisschen so ein Roadmovie auch. Also die drei sind dann auch irgendwie unterwegs und es sind verschiedene Personen involviert. Also Greta hatte eine Familie oder hat eine Familie, einen Mann und eine Tochter. Und dann gibt's noch die Mutter von Greta, die auch vor Ort ist und die eine Rolle spielt. Dann gibt's noch den Polizisten, der den dreien irgendwie so mehr oder minder hilft oder sich fragt, was die drei eigentlich machen und ob die jetzt irgendwie unter böser Absicht handeln oder irgendwie einfach nur verrückte mittelalte Frauen sind, die irgendwie sich langweilen und deswegen anfangen, wie so Polizeiarbeit zu erledigen oder ähnliches. Genau, und dann, du sagst es schon, es ist so, es fühlt sich so an, als würden die drei sozusagen irgendeiner Form von Verschwörung oder irgendeinem komischen, ja, tatsächlich Verschwörung ist, glaube ich, das richtige Wort, sondern genau. Form von Verschwörung auf die Schliche kommen oder darüber ein bisschen was herausfinden. Und ja, du hast es schon gesagt auch, sie manövrieren sich dann von irgendwie einem ins nächste, von einem Schlamassel in den nächsten und verstricken sich da eigentlich selber viel mehr rein, als sie eigentlich wollen. Also sie wollen eigentlich nur herausfinden, was mit Greta passiert ist und involvieren sich dann quasi mit jeder Folge mehr und mehr selbst in diese Verschwörung sozusagen.
Genau. Und was man auch noch sagen könnte, weil darüber hatten wir ja auch gesagt, wollten wir ein bisschen reden, eben diese zweite Zeitebene, diese Rückblenden in ihre Jugend.
Genau.
Da ist, das erfahren wir zumindest, oder es wird schon relativ schnell angedeutet, deswegen kann man das hier auch ruhig sagen. Ich denke, die erste Folge kann man ruhig ein bisschen spoilern.
Ja.
Auch wenn wir, was genau passiert ist, dann erst ein bisschen später erfahren. Aber es ist klar, jemand ist in der Jugend zu Tode gekommen und die, genau, und die Mädels hatten etwas damit zu tun.
Ja.
Und auch gerade Greta, diese anscheinend verstorbene Freundin, hatte mit diesem Tod dieses jungen Mannes etwas zu tun. Das wissen wir relativ schnell. Und sie haben als Jugendliche diesen Tod vertuscht. Und dieses Geschehen hat sie dann nicht nur auseinandergebracht als Freundinnen, also gerade die drei und Greta, sondern man merkt, es verfolgt sie. Es ist, it haunts them.
Ja.
Und von daher ist natürlich auch diese ganze Geschichte, der wir jetzt folgen, auf diesen beiden Zeitebenen, nicht nur die Frage, was ist hier mit Greta los oder was ist da passiert, sondern natürlich auch die Frage, was ist in dieser Jugend genau passiert und warum und wie hängt das alles zusammen, wenn es zusammenhängt.
Genau, wir kriegen immer wieder Zeitsprünge, ganz kurz nur, wir kriegen immer wieder Zeitsprünge, wo wir quasi immer ein bisschen mehr von dem erfahren, was früher eigentlich passiert ist oder ja, genau, wie dieser Todesfall vertuscht wurde, wie auch die Freundschaft von Greta zu den anderen war, wie die miteinander waren und genau, mit jeder Folge erfahren wir ein bisschen mehr und entwickeln immer ein bisschen mehr Verständnis auch für diesen Verschwörungsfall, für dieses Mysterium. Aber wie du sagst, es ist auch wirklich so, finde ich, dass man wirklich auch eigentlich bis zur letzten Folge nicht wirklich gut weiß, was passiert ist. Also bis zum Schluss, man hat dann irgendwann so eine Ahnung, aber es gibt auch da tatsächlich so viele Turns und Twists und Plot-Twists und nochmal kleine Veränderungen oder sowas, dass man wirklich eigentlich bis zum Schluss nicht genau weiß, was jetzt passiert ist und es jetzt, als es sich dann auflöst, schon auch eben in der Logik der Serie, die eben auch verdreht und wild ist, aber in dieser Logik der Serie auch dann schon auch Sinn ergibt. Also das ist jetzt nicht so, dass da eine Lösung kommt, wo man denkt so, hä, das ist total abwegig, sondern in der Logik der Serie, finde ich, funktioniert dann die Lösung auch tatsächlich.
Ja, ganz genau. Das macht auf jeden Fall Sinn.
Genau.
Ja, ich habe ein bisschen bei der Serie an meinen Lieblingsfilm denken müssen, Magnolia. Mhm. Da gibt es dieses bekannte Zitat, "You think you are through with the past, but the past isn't through with you.
Ah ja.
Und also, du denkst vielleicht, du hast die Vergangenheit hinter dir gelassen, aber die Vergangenheit hat dich noch nicht hinter sich gelassen. Mhm. Also die Vergangenheit holt dich ein. Und das ist, finde ich, ein programmatischer Satz für diese Serie. Diese drei Frauen leben ihr Leben. Ab und zu denken sie vielleicht nochmal an diese Jugendfreundin, aber nicht groß. Und ja, irgendwie denken sie an diese schlimme Erfahrung damals auch mal zurück. Aber im Großen und Ganzen sind sie auf ihrem Weg, der zwar mehr schlecht als recht oder irgendwie geht, aber die Vergangenheit holt sie ein mit dem Tod ihrer Freundin. Und damit ist dieses, wo wir dann feststellen, dass sie letzten Endes ihr Leben lang davor auch geflohen sind, vor dem, was damals passiert ist. Es holt sie ein und sie werden die Vergangenheit eben nicht los. Ja. Und so ist es ja manchmal, ne? Dass wir unsere Vergangenheit nicht so einfach abstreifen können als Menschen,
ja.
Dass sie uns verfolgt und plötzlich steht sie vor der Tür und wir sagen, huch, ich habe gedacht, du wärst schon lange weg. Ja. Und dann ist sie plötzlich wieder da oder irgendjemand taucht auf, den man lange nicht gesehen hat oder wie auch immer. Und ein bisschen stellt die Serie uns ja die Frage, ja, Mensch, wie triffst du deine Entscheidungen? Und was machst du mit schlechten Entscheidungen? Wie gehst du damit um? Und wie kann man diesen Dingen entfliehen, irgendwie so. Deswegen musste ich an Magnolia denken.
Du hast jetzt schon quasi ein Thema gepitcht für unsere Kategorie, was für ein Thema wir mitgebracht haben. Ganz kurz noch, vielleicht haben wir auch schon genug drüber geredet, aber noch zu dem Thema, worum geht's oder was ist eigentlich die Ausgangslage? Was würdest du sagen, ist für dich der Aspekt, der die Serie so sehr besonders macht? Gibt's da irgendwas?
Naja, haben wir ja im Grunde schon vieles zu gesagt. Die ganze Machart, die Dialoge, das Wilde und doch, wie du es gerade auch sagtest, am Ende kohärente. Also, wie gesagt, so bei Folge 4 oder so dachte ich irgendwann, wie wollen die diese ganzen Fäden, die hier plötzlich übereinander liegen, irgendwie schlüssig entwirren irgendwie. Und am Ende sagst du, ah ja, okay. Wow.
Ergibt Sinn.
Ergibt Sinn. So, also das ist auch schon eine echte Leistung, also so ein Skript zu schreiben. Also ja. Respekt.
Ja, das stimmt. Da wäre ich auf derselben Schiene wie du. Ich finde die Dialoge unglaublich gut und unglaublich klug wieder. Es ist einfach auch sehr witzig, auch wenn es sich, was ich auch gut finde oder spannend finde, die Serie verändert sich auch im Laufe der Serie. Also am Anfang ist es manchmal mehr witzig, manchmal hast du mehr, in der Episode ist es mehr mysteriös, dann gibt's auch mehr Folgen, die mehr Dramatik haben, wo es auch wirklich ein bisschen tiefer dann wird. Und also die Serie scheut sich auch nicht, in unterschiedlichen Folgen unterschiedliche Schwerpunkte zu legen, was das Genre betrifft. Und das finde ich auch sehr gelungen, weil dafür mussten quasi auch die Charaktere stimmen und das Skript, also auch die Dialoge müssen passen. Und es muss quasi in sich, wie du sagst, konsistent sein, damit du trotzdem quasi unterschiedliche Schwerpunkte legen kannst und die Story sich nicht verliert dabei sozusagen.
Super Beobachtung, Jana. Richtig, genau. Super Beobachtung, weil es hat ja auch diese Drama-Anteile, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Ja. Es ist nicht einfach nur Klamauk und es ist auch nicht nur einfach Thriller. Ne? Also es hat schon auch im Leben sitzende Elemente. Ja. Und du hast vollkommen recht, dadurch, dass die Serie das so gut macht, kann sie mal in Richtung Thriller shiften, mal in Richtung absurde Komödie, mal in Richtung Drama und es ist trotzdem eins. Also es fühlt sich trotzdem echt und harmonisch an und nicht einfach nur wie diese Folge ist jetzt in Genre XY gedreht. Nee, das ist schon stimmig.
So. Genau, und was wir auch noch gar nicht, auch genremäßig auch noch mit drin ist, es gibt auch noch eine kleine Love Story.
Stimmt.
Es gibt auch quasi noch eine kleine Romanze, aber ja, das fand ich eben auch noch wichtig, dass wir auch ein bisschen Drama drin haben und die Figuren haben auch eine gewisse Tiefe. Wir erfahren auch viel so aus deren nicht nur persönlichen und nicht nur deren Coming-of-Age-Zeit, sondern eben auch aus ihrem jetzigen Leben, was sie jetzt gerade eigentlich unglücklich macht und die schonen sich auch nicht miteinander. So, die schonen genau. sich auch nicht ehrlich miteinander zu sein, was ihre Lebenssituation betrifft. Und insofern ist es auch so ein bisschen Freundschaftsfilm, könnte man sagen, weil es eben auch viel um die Freundschaft geht. Genau.
Ja. Yeah, you think you are through with the past, but the past isn't through with you.
Genau.
Jana, was hast du gedacht? Weil du hast sozusagen in der Vorbesprechung diesen Punkt gemacht. Irgendwie geht's doch darum, um die Frage, wie man Entscheidungen trifft. Oder was man tut, wenn man eine falsche Entscheidung getroffen hat. Wie geht man damit um? Also vielleicht nimm uns mal ein bisschen damit rein in deine Gedanken.
Genau, ich habe mir gedacht, das haben wir eben jetzt schon so ein bisschen, oder du hast es schon so ein bisschen angesprochen, es geht viel darum, wie die drei, Saoirse, Robin und Dara, wie sie verarbeiten, dass sie eben eine entsprechende Entscheidung getroffen haben, nämlich einen Mord, ein Tötungsdelikt vertuscht haben. Auch aus ihren Gründen, sie hatten ihre Gründe zu dem Zeitpunkt, aber genau, sie haben das vertuscht und wie du sagst, die Vergangenheit holt sie wieder ein und es steht eigentlich so permanent die Frage auch im Raum, kann man das irgendwie wieder gut machen oder können wir durch das, was wir jetzt tun, den Fehler, den wir damals begangen haben, irgendwie wieder gut machen? Oder wie können wir jetzt zumindest die richtigen Entscheidungen treffen, wenn wir damals vielleicht die falschen Entscheidungen getroffen haben? Oder war das damals wirklich eine falsche Entscheidung? Also man bekommt mit, dass die drei auch wirklich darunter leiden und alle drei auf ihre Art und Weise versucht haben, diese Vertuschungsaktion auch zu verarbeiten. Also
genau.
Saoirse ist ja eben Writerin sozusagen und versucht dann das auch irgendwie in ihrem Stück zu verarbeiten, weil sie eben auch Crime-Serie schreibt, sozusagen Autorin für eine Crime-Serie ist. Ja, genau. Und du merkst halt, dass die alle auch irgendwie noch nicht durch damit sind und auch das Gefühl haben, sie müssen das irgendwie vielleicht wieder gut machen oder sie schulden das auch Greta herauszufinden, was mit ihr passiert ist, damit sie auch vielleicht mit diesem Thema abschließen können. Also damit sie auch,
genau.
auch dieses Unrecht, was sie früher begangen haben, von dem sie dachten, dass sie Unrecht begangen haben, um das wieder gut zu machen und um das vielleicht irgendwie auch endlich hinter sich lassen zu können, weil das haben sie alle drei eben immer noch nicht. Also die haben das verdrängt natürlich und haben das irgendwie auch weggeschoben und das war sicherlich auch ein Grund dafür, weshalb sie sich eben mit dieser vierten Freundin auch entzweit haben, weil eben Greta sie dazu gebracht hat, dieses Tötungsdelikt zu vertuschen sozusagen.
Genau. Ja, und man kann sagen, im Grunde geht es um, also mal religiös formuliert, geht es um die Suche nach Erlösung.
Genau, ja.
Um eine Schuld aus der Jugend, um sich davon zu befreien, reinzuwaschen. Wobei, das ist das falsche Wort. Also, weil es geht eher darum, diese Schuld loszuwerden irgendwie.
Genau.
Und man versucht das eben über das, was eben heute passiert, dann doch zu verarbeiten, weil man sich lange anscheinend gescheut hat, dahin zu gucken und sich damit wirklich zu beschäftigen, sondern es nur verdrängt hat.
Genau, genau. Also wie du sagst, so diese Frage nach Schuld ist auch eben relevant. So wie gehen wir mit der Schuld, die wir uns irgendwie aufgeladen haben, damit um? Du wolltest gerade was
Jana,
fragen.
Ich wollte dich mal fragen, hast du denn in deinem Leben auch schon mal schlechte Entscheidungen getroffen und danach nach Erlösungen gesucht, um mal so richtig in die Vollen zu gehen?
Ja, habe ich. Ja, habe ich. Und ja, habe ich. Und ich habe, und ja, okay, gut. Also, dann jetzt Hose runter. Ich habe tatsächlich einmal etwas getan, worauf ich überhaupt nicht stolz bin und wofür ich mich im Nachhinein sehr, sehr schuldig gefühlt habe. Und das klingt vielleicht jetzt im Nachhinein weniger, also klingt so ein bisschen auch nach so einer Jugendsünde oder auch ein bisschen lapidar. Es war auch irgendwie so, ich war so in meiner Endjugendzeit, ich glaube, ich war so 18 oder 19. Und eine Freundin, also wirklich eine sehr enge Freundin, hat etwas etwas sehr Schlimmes über mich gesagt. Und ich war direkt mit ihr konfrontiert und ich war komplett überfordert in der Situation. Und ich habe ihr dann, also auch nicht doll oder so, ich habe ihr so eine Backpfeife gegeben. So. Weil ich in der Situation, also ich habe es gesagt, ich war komplett überfordert. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war irgendwie enttäuscht. Ich dachte, das ist irgendwie eine Freundin und die hat was einfach Schlimmes gesagt. Und genau, und ich habe ihr eine Backpfeife gegeben. Und das ist, glaube ich, so einer meiner Momente aus meiner Jugendzeit, den ich unglaublich bereue, der unglaublich viel auch mit Schmerz und Schuld zu tun hat.
Scham, ne?
Und Scham, unglaublich Scham und auch Hilflosigkeit. Also auch so, genau. Und natürlich, ich habe mich danach auch bei ihr entschuldigt und alles, aber das habe ich noch sehr, sehr lange mit mir rumgetragen, weil irgendwie natürlich Gewalt keine Lösung ist und ich keinem Menschen irgendwie Gewalt zufügen möchte und das einfach auch falsch war in dem Moment. Und ja, genau, und trotzdem kann ich es nicht rückgängig machen, dass ich das getan habe und dass irgendwie in dem Moment eine sehr impulsive, aber eben trotzdem falsche Entscheidung war und man 1000 Dinge hätte tun können, die besser gewesen wären, aber ich habe mich in dem Moment sehr in die Enge gedrängt gefühlt und hatte das Gefühl, ich habe keine andere Möglichkeit, irgendwie zum Ausdruck zu bringen, dass mir gerade, also dass mir auch gerade was, dass sie mir gerade wehgetan hat, auch mit ihren Worten. Und ja, genau, und ich da einfach da eine falsche und eine nicht gute Entscheidung getroffen haben. Und wir können da auch gleich noch, du kannst auch gerne was dazu sagen, aber was vielleicht da auch spannend ist, ich habe mich noch ein bisschen mit diesem Thema auch in Bezug auf unsere Serie beschäftigt. Ein Aspekt bei so Entscheidungen ist nämlich auch zum Beispiel immer, dass wir oft das Gefühl haben, es gibt nur A oder B. Also Entscheidungsfindung ist häufig so, dass man sich nicht in die Enge gedrängt fühlt, aber das Gefühl hat, man hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache das oder ich mache das nicht. Und das ist für ganz häufig in Bezug auf Entscheidungen auch der Grund, weshalb wir schlechte Entscheidungen treffen. Weil wir nicht genug ausgelotet haben, dass es meistens noch viel mehr Möglichkeiten gibt. Also wenn wir mit einer Situation konfrontiert sind, die irgendwie bei uns auslöst, wir müssten uns jetzt entscheiden, dafür oder dagegen, ist unser Gehirn sehr schnell so, ey, es gibt keine anderen Möglichkeiten. Und das ist zum Beispiel auch was man, wenn man sich mit Entscheidungsfindung beschäftigt, lernt, ist, dass deswegen so Bauchentscheidungen häufig, eine Intuition ist gut, aber dass für Entscheidungen, große Entscheidungen so häufig Zeit wichtig ist, um zu sagen, hey, es gibt nicht nur das oder das, was du tun kannst, sondern wir machen mal das Feld weit. Und gucken mal, was für Optionen noch im Raum sind. Nicht gerade, wenn man in so einer Situation ist wie ich. Und so viel von mir.
Genau. Irgendjemand hat mal gesagt, und den Satz finde ich wirklich, wirklich gut, wenn du in einer Krise bist, emotional, wie auch immer, irgendwelche Dinge passieren, Job verloren, was weiß ich.
Keine Entscheidung treffen.
Wenn du in einer Krise bist, triff keine lebensrelevanten, verändernden Entscheidungen. Sondern gib dir die Zeit, darüber hinauszuwachsen, bis du dann irgendwann wieder eine Entscheidung treffen kannst. Weil man unter Umständen dazu neigt, im Krisenmodus, keine Ahnung, entweder zu sehr auf Sicherheit zu setzen oder gar nicht mehr auf Sicherheit oder wie auch immer. Also auf jeden Fall, man hat einen verzerrten Blick, mit dem man die Welt anschaut. Und das ist oft ungesund oder rächt sich später, weil man dann merkt, oh, das war nicht gut, das war nicht hilfreich. Aber ich will natürlich auch eine peinliche Situation erzählen. Ist ein bisschen ähnlich. Also ich habe jetzt niemanden verhauen, aber auf jeden Fall so einen Moment des Innehaltens, ja, zu was man fähig ist. Und zwar, ich war mal mit meiner Frau, wir hatten so einen schönen Eheabend, saßen irgendwo in einem spanischen Restaurant, glaube ich, und ich glaube, wir waren erst noch im Kino, wie auch immer, und haben uns schön unterhalten und ich habe ordentlich Wein getrunken und irgendwann, und ich kann nicht mehr genau sagen, wieso, fingen wir an, uns zu streiten. Und wie gesagt, ich hatte schon so ein bisschen ein Sitzen, kann man sagen. Und dann wurde ich nasty. Also ich habe dann, weil ich auch dachte, ich habe ja recht. Also ne, wie das immer so ist, wenn man miteinander streitet über irgendein Thema oder über irgendwas und man denkt, ja, aber es ist doch offensichtlich. Also ist doch klar, dass ich recht habe. Und irgendwann eskalierte das und wir stritten uns da und ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was ich zu meiner Frau gesagt habe. Auf jeden Fall war ich am nächsten Morgen. Wir gingen dann nach Hause, jeder grummelnd und haben noch ewig diskutiert und ich war nicht, und am nächsten Morgen wache ich auf und denke, ach du Scheiße, was habe ich denn da gemacht? Plötzlich stand, und das war mir den ganzen Abend vorher, als ich ins Bett bin, habe ich noch gesagt, die blöde Kuh, das ist ja alles Quatsch und ist doch völlig logisch. Weißt du, so wie man das dann so vor sich rechtfertigt. Und dann wache ich auf und lieg im Bett und denke, ach du meine Güte, du hast es komplett überzogen, Jay. Das war nicht in Ordnung. Und du hast echt verletzende Sachen zu deiner Frau gesagt, die sie nicht verdient hat. Und dann habe ich mich natürlich total geschämt und gedacht irgendwie, oh Gott, habe mich dann natürlich auch entschuldigt und meine Frau war ziemlich pisst und zu Recht. Also das ist so witzig, man in so einem Augenblick, wenn man sowas tut und okay, ich hatte Alkohol getrunken, mildernde Umstände vielleicht, wie auch immer, aber das kehrt ja nur zumindest hervor, wozu man auch fähig ist, sozusagen, ne? Und wenn du dann dir in den Spiegel guckst und denkst, meine Güte, die hätte jetzt alles recht zu sagen, hey, Alter, pack die Koffer und verpiss dich, ich bin durch. Ja. So, ne? Hat sie zum Glück nicht und vielleicht war es auch nicht so dramatisch, aber trotzdem, so vom Ansatz hätte das eine Situation sein können, die dazu geführt hat, dass mir mein ganzes Leben um die Ohren fliegt.
Ja.
Und dann stehst du plötzlich da und denkst, ups, und jetzt? So, also fiel mir nur so gerade ein, um eine Sache zu sagen, für die ich mich echt schäme. Also, ja.
Ja, und das Ding ist ja auch mit solchen Themen oder mit so einer Schuld, die man sich aufgeladen hat, oder mit so Fehlentscheidungen, man wird die ja auch nicht wirklich los. Also das ist ja die Parallele zu unseren drei Hauptfiguren und quasi ja vielleicht auch jetzt auch unseren Geschichten. Das sind ja Sachen, die vergisst du nie wieder. Und wie du sagst, so auch dieses Gefühl zu merken, ich bin dazu fähig, so schlechte Entscheidungen zu treffen, oder ich bin dazu fähig, bei mir so impulsiv zu sein, dass ich, ja, zumindest zu dem Zeitpunkt, hoffentlich auch jetzt nicht mehr, weil man lernt ja auch und das ist gut. So. Und trotzdem war man an dem Zeitpunkt im Leben dazu fähig. Und ja, ich finde, das macht einem auch nochmal bewusst, so wie viel Schattenseiten man doch auch selber irgendwie mit sich rumträgt. Und ja, wie viel Schuld oder eben auch negative Gefühle sich selbst gegenüber irgendwie auch permanent irgendwie da sind oder so man immer so ein bisschen so mit sich schleppt. Und ja, genau.
Ja, sehr guter Punkt. Der Psychoanalytiker C.G. Jung würde das quasi, man das Leben konfrontiert einen mit dem eigenen Schatten und man kann da weggucken und es verdrängen. Aber dieser Schatten, der folgt einem, so, ne? Und die einzige Chance ist, sich mit diesem Schatten auseinanderzusetzen, und C.G. Jung nennt das, glaube ich, Schattenarbeit,
ja, genau,
zu machen. Und ich finde, in der Serie wird uns das auf einer Storytelling-Ebene genau das präsentiert. Also diese drei Frauen oder sogar vier Frauen, wenn man so will, machen im Grunde Schattenarbeit. Sie arbeiten mit dem Schatten, der sie ihr Leben lang verfolgt hat, und sie werden ein bisschen dazu gezwungen. Also das Leben schiebt sie immer wieder in Situationen rein, wo sie dem nicht entfliehen können und wo sie dann gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen und daran zu arbeiten. Und ich glaube, C.G. Jung würde sagen, das macht das Leben so. Ja. Also du denkst, du bist mit der Vergangenheit durch. Aber die Vergangenheit ist noch lange nicht mit dir durch.
Und die Schattenarbeit ist aber auch gut und wichtig. weil, und das passt dann eben auch zu der Serie, aber auch so ein bisschen vielleicht zu unseren Geschichten, weil je mehr Schattenarbeit du machst, desto schattenunabhängiger kannst du auch deine zukünftigen Entscheidungen treffen oder kannst du dich auch zukünftig entwickeln. Das heißt nicht, dass der Schatten weg ist, aber du kennst ihn besser und du kennst die Triggerpunkte oder die Momente, die diesen Schatten hervorkitzeln oder die wunden Punkte, die heiklen Stellen, wo du schattenanfällig bist, sag ich mal so. Und je mehr Schattenarbeit du machst, desto eher kannst du quasi dann auch ja eben schattenunabhängige Entscheidungen treffen oder Entscheidungen treffen, die irgendwie vernünftig sind und richtig sind und vernunftbasiert und vielleicht nicht impulsiv. Und so führt es dann quasi auch in der Serie dazu, dass man dann irgendwann auch das Gefühl hat, okay, von diesem, wir stolpern von einem ins nächste, kommen sie doch auch irgendwann zu dem Punkt, wo sie ein bisschen klügere oder vernünftigere Entscheidungen dann treffen, weil sie vielleicht auch merken, dass sie eben diesem Schatten nicht permanent irgendwie den wegschieben können oder aus dem Weg gehen können, sondern dass vielleicht auch einfach an der Zeit ist, das so ein bisschen mit sich zu klären.
Übrigens fällt mir das gerade ein, ist das einer der Gründe, warum ich Christ bin.
Okay.
Ja, ich bringe das mal so ein bisschen auf eine kurze Formel und versuche die dann, aber muss die dann vielleicht auch noch kurz erklären. Ich bin Christ, weil ich ein Ja für mein Leben brauche, weil ich ein Nein für mein Leben brauche und weil ich ein Vielleicht für mein Leben brauche. Also, um das mal so sozusagen religiös formuliert, der christliche Glaube geht davon aus, dass Gott wirklich zu jedem Menschen in jeder Situation, so schlimm sie sein mag, Ja sagt. Wirklich. Ein Ja. 100%. Und das darf auch nicht aufgehoben werden. Dieses Ja steht. Aber ich brauche auch Gottes Nein zu meinem Leben. Ich brauche es, dass Gott, keine Ahnung, ich brauche das jüngste Gericht. Nämlich, die Opfer brauchen das. Meine Opfer brauchen das. Alle Opfer der Welt brauchen es, dass Gott hoffentlich irgendwann Gerechtigkeit herstellt. Also quasi ein Nein zu Dingen sagt, wo wir schuldig geworden sind, wo wir es verzockt haben, wo andere Menschen unter uns gelitten haben. Das kann nicht sein, dass das quasi egal ist. So, also ich brauche auch das Nein, sonst ist die Welt verloren, sage ich jetzt mal. Und als drittes brauche ich dieses Vielleicht, die Bibel nennt das dann, mach dich auf und werde Licht, bei Jesaja. Also den Ruf Gottes, der dann in meine Ambivalenz hineinspricht und sagt, komm, da geht noch was. Du kannst heraustreten und beim nächsten Mal eine bessere Entscheidung treffen. Jetzt hast du es eben verzockt. Das Ja steht und ja, ich muss auch das Nein sagen, weil das war echt Kacke. Aber jetzt komm heraus. Du kannst es besser. Du kannst dich entwickeln. Ne? Komm und werde Licht. Oder wie Jesus sagt, steh auf und folge mir nach. Also, und das ist ein Grund, warum ich Christ bin, weil ich diese drei Worte hören muss in meinem Leben. Also ich persönlich, ne? Das ist einer meiner Credi, sage ich jetzt mal.
Ja, danke fürs Erzählen. Das ist spannend. Ich möchte da eigentlich direkt mit einem Bibelzitat anschließen. Wir sind wieder richtig, richtig biblisch und theologisch unterwegs geworden jetzt hier. Das haben wir vorher nicht kommen sehen.
Nee. Es fiel mir auch gerade so ein irgendwie. Ja. Also, dass ich.
Ja, ich glaube, bei mir ist es so, ich glaube, es ist Lukas 6, 36 oder irgendwie so in der Ecke. Auch im Zuge der Feldrede bzw. Bergpredigt steht dieser Vers, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Oh ja.
Und ich finde den Barmherzigkeitsbegriff so schön und das geht für mich so ein bisschen über so das Doppelgebot der Liebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so ein bisschen hinaus oder ist für mich irgendwie zugänglicher, weil, wie du sagst, es gibt Dinge, die ich einfach falsch gemacht habe in meinem Leben oder die nicht richtig waren. Und diese Schuld, damit zu leben, mit dieser Schuld zu leben, auch egal wie groß oder wie klein sie ist, die fällt mir leichter, wenn ich das Gefühl habe, mir begegnet Gott mit Barmherzigkeit. Und mir wird mit Barmherzigkeit begegnet, weil ich mich selber lieben ist viel, viel schwieriger für mich als der Versuch, mit mir barmherzig zu sein.
Und ja, das kann ich gut verstehen.
Also ich kann...
Das kann ich gut verstehen. Hey, das kann ich super gut verstehen, ehrlich gesagt. Ja, das ist ein starker Gedanke.
Ich kann mehr üben, mit mir barmherzig zu sein, als irgendwie mich zu lieben. Und deswegen, genau, ist es, glaube ich, so dieses für mich, dieses seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, weil ich mit meiner Schuld und dem, was ich getan habe, besser leben kann, wenn ich, oder auch barmherziger vielleicht mit mir wann sein kann, wenn ich weiß, dass irgendwie Gott, auch wenn das natürlich jetzt eine Anthropomorphisierung ist und wir jetzt menschliche Kategorien Gott zu schreiben etc. pp. bla bla, aber trotzdem, wenn ich daran glauben kann, dass Gott diese Kategorie irgendwie von Barmherzigkeit hat und mir die entgegenbringen kann.
Ja, wundervoll, wundervoll. Ne? Das sind nochmal andere Worte, das drückt sich für mich in diesem unverrückbaren Ja aus. Mhm. Ne? Aber das ist nochmal anders zugänglich, finde ich, das Wort Barmherzigkeit. Ja. Hat nochmal einen anderen Sound. Und ich finde es auch einen guten Punkt. Also dieses sich selbst zu lieben ist oft, finde ich, gar nicht so leicht. Aber barmherzig mit sich zu sein, wie Gott mit einem barmherzig ist, also da kann ich, da klingt bei mir, da bin ich voll im Boot. Also das nehme ich mit heute. Das ist gut. Ja. Sehr, sehr schön. Jo, würde mal sagen.
So.
Ne, jetzt haben wir irgendwie die Hosen runtergelassen und am Schluss nochmal ein bisschen Theologie getrieben. Wow. Oh. Und ich meine, die Serie heißt ja auch How to get to heaven
from Belfast.
From Belfast. So. Also über das Thema Heaven hatten wir ja noch gar nicht gesprochen, aber spielt ja doch durchaus dann überraschenderweise gerade in der letzten Folge doch auch eine gewisse Rolle. Also
ich wollte es gerade sagen, die Serie wird in der letzten Folge wird die Serie unglaublich religiös, oder da geht es unglaublich viel um Glauben und Überzeugung und so, und das ist auch wieder so ein Shift sozusagen, so ein bisschen in dem Genre, aber passt dann auch irgendwie alles, also ist dann auch irgendwie spannend.
Genau.
Ja.
Genau.
So, dann haben wir noch, wem würdest du die Serie empfehlen, Jay?
Ach, da, also irgendwie, ehrlich gesagt, würde ich die fast jedem empfehlen, weil die hat was Leichtes, ne? Ich finde, man kann die gut auch so locker durchbingen, ne? Die ist nicht wahnsinnig schwer, aber sie hat trotzdem Tiefe und sie bringt dich zum Nachdenken, wie man jetzt an unserem Gespräch gesehen hat. Irgendwie bringt dich darüber auch über Lebensthemen nochmal nachzudenken und dich irgendwie vielleicht mit deinem eigenen Leben zu beschäftigen, aber jetzt eben nicht auf so einer super pädagogischen Art und Weise, sondern es ist eine echt tolle Unterhaltungsserie. Ich würde die, glaube ich, echt jedem empfehlen. Ich sehe da nicht niemanden, dem ich sie nicht empfehlen würde.
Doch, also ich würde sagen, ich mach's andersrum. Ich glaube, sie ist nichts für Leute, die sich nicht auf so eine gewisse Quatschigkeit einstellen können. Also, ja, okay. wenn man mit so einem gewissen Grad an Klamauk und Quatschigkeit und auch Phantasmus, sage ich jetzt mal so, in Serien nicht umgehen kann, sondern eher mehr so der Schwarzbrot-Fan ist, dann vielleicht nicht.
Ja. Ich habe noch gedacht, übrigens, für mich ist das ein bisschen die Serie, die irische Ausgabe der Coen-Brüder. Also,
okay.
Ne, die Coen-Brüder, The Big Lebowski, wie hießen die ganzen Knüller von ihnen, also die machen auch so ein bisschen absurde Sachen immer. Und irgendwie musste ich daran denken, ja, das hat eine gewisse Ähnlichkeit, aber es ist doch noch anders und das ist das Irische. Ja. Und dass es natürlich von einer Frau gemacht ist und auch eine echte Frauenserie ist, an der man aber als Mann einen riesigen Spaß haben kann. Aber ich fand das übrigens auch toll, ne? Also wirklich hier 3 bzw. 4 ganz starke Frauencharaktere, die im Mittelpunkt stehen, und die Männer spielen echt die zweite Geige. Und das finde ich toll, finde ich richtig gut.
Ja.
Also,
ja, das stimmt. Das ist wirklich eine Frauenserie ohne Und sie ist nicht gewollt feministisch oder sowas. So, genau. Stimmt. Und was wir auch noch gar nicht gesagt haben, mit eine auch später dann wichtige Rolle hat auch noch eine ehemalige Derry Girls Schauspielerin, über die man sich dann sehr, sehr freuen darf. Ja. Genau.
Genau.
Das ist auch noch so ein kleines Derry Girls Schmankerl, was quasi da ist.
Überhaupt gibt's auch das schöne Easter Egg, wo man einmal so ein Street Art von den Derry Girls sieht in der Serie. Da habe ich irgendwie auch schmunzeln müssen und gedacht, ach wie schön, ja, du zitierst das, was du schon hinterlassen hast irgendwie. Ja. Toll.
Ja. Also. Ja, das fand ich auch schön. Da habe ich mich auch drüber gefreut. Ach, ja, das ist doch schön. Dann machen wir doch jetzt den Sack zu, oder?
Ja. Sollen wir noch erwähnen, dass wir für irgendeinen Podcastpreis nominiert sind?
Ja, voll. Das können wir tatsächlich noch erwähnen. Das ist gut. Wir sind für einen Podcastpreis nominiert. Ja,
wir wussten gar nicht, wie uns geschehen ist, als wir das gelesen haben.
Das ist richtig.
Der Swiss Podcast Award.
Ja.
Und wir sind mit Popcorn Culture nominiert.
Ja.
Und ihr könnt dazu online abstimmen. Die Prämierung findet am 27. März statt. Da ist diese Folge schon draußen. Also sprich, vielleicht packst du einen Link, wo man für uns abstimmen kann, in die Shownotes. Dann können die Leute da mal draufklicken und zumindest für uns voten. Ich sehe zwar nicht, dass wir den Preis gewinnen, aber wäre ja trotzdem toll, wenn wir nicht komplett mit runtergelassenen Hosen da stehen.
Du, also Jay, die Chance, dass wir gewinnen, ist tatsächlich gar nicht so schlecht, weil es gibt verschiedene Kategorien bei diesem Swiss Podcast Award. Und es gibt die Kategorie Hörerpreis, da kann man einfach frei Podcasts eintragen, da sind wir auch mit aufgeführt. Das heißt, herzliche Einladung, ihr könnt auch da bei dem Hörerpreis einfach für uns voten.
Ja, super.
Und abstimmen. Aber es gibt quasi auch die Jurypreise. Und mit Popcorn Culture sind wir für einen Jurypreis in der Kategorie Unternehmen und NPOs nominiert, weil wir ja quasi von der reformierten Landeskirche, also von einem Unternehmen, ein Podcast sind. Und da haben wir, glaube ich, nur 3 oder 4 andere, die mitnominiert sind. Das heißt, die Chancen stehen 1-4 oder 1-5, dass wir da tatsächlich so ein Ding gewinnen.
Ja, nicht schlecht. Und wird das auch über Voting, über Zuschauervoting entschieden?
Das
oder?
Ist ein Jurypreis.
Das ist Jurypreis, okay.
Ja.
Okay, also aber dann bei dem Publikumspreis, da klickt doch bitte auf den Link, den Diana in die Shownotes machen wird und stimmt einfach mal für uns ab. Das würde uns eine große Freude bereiten.
Auf jeden Fall, so machen wir es. Ich verlinke und ihr dürft gerne ganz viel fleißig abstimmen für Popcorn Culture, aber natürlich auch für die anderen RefLab Podcasts. Wenn ihr die auch genauso gerne mögt, dann dürft ihr für die auch abstimmen. Aber auch für uns. So.
Ja, genau. Ja, und dann verabschieden wir uns einfach jetzt mal und sehen uns oder hören uns viel mehr in einem Monat. Und
genau, so machen wir es.
Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet, wenn es heißt Popcorn Culture Time.
Yes.
Bis denne.
Bis
Antenne.
Dann.
Tschüss. Tschüss. RefLab.